Ja, wenn man eigentlich den Diskursen dieses Themas sich anguckt, dann stößt man eigentlich ganz schnell auf die Stichworte Islam, Islamismus, Islamisierung. Und so wichtig halt die Thematisierung des politischen Islam auch ist, so fällt uns doch halt auf, dass diese Thematisierung ganz oft halt einen rassistischen Unterton hat und außerdem halt Missverhältnisse in den kapitalistischen Zentren eben ausblendet. Deswegen halt heute ein Vortrag, der dieses Themengebiet differenziert betrachtet, eben aus einer historischen und ideologiekritischen Sichtweise. Ja, zum Referenten. Georg Klauder hat dieses Buch hier geschrieben, Die Vertreibung aus dem Serail, Europa und die Heteronormalisierung der islamischen Welt, letztes Jahr im Männerschwarm Verlag erschienen. So, und dann würde ich damit dir das Wort übergeben.
Okay. Ja, ich fange mal damit an, das Thema etwas einzugrenzen, also zu sagen, worüber ich sprechen und vor allem, worüber ich nicht sprechen werde. Das Erste, was man beachten muss, ich werde mein Referat auf mann-männliche Liebe beschränken. Und das hat einen Grund, der jetzt nicht nur in meiner eigenen Borniertheit liegt, sondern damit zu tun hat, dass ich eben sehr viel auch Historisches bearbeite. Und da ist es eben so, dass Frauen historisch keinen Zugang zur Schrift hatten. Also in Europa war das zumindest bis zum 18. Jahrhundert der Fall und in der islamischen Welt halt auch noch ein bisschen länger. Und die Konsequenz ist halt, dass man kaum Quellen hat, die weibliche Liebe aus einer subjektiven Innensicht darstellen. Und Männer haben auch relativ aufgrund ihres androzentrischen Blicks sagen sehr wenig über weibliche Liebe geschrieben. Ja, es gibt, soviel ich weiß, mittlerweile, also die einzige Monographie zu dem Thema, von der ich weiß, ist Sama Habib, Female Homosexualities in the Middle East, 2007 erschienen. Ich habe das Buch leider selber noch nicht gelesen, weil das im Buchhandel über $100 kostet. Aber ich werde mir das mal vornehmen und so. Aber es ist, generell gibt es auch in der Sekundärliteratur sehr wenig zu dem Thema. Aber ich möchte vielleicht noch kurz einen Hinweis auf ein Buch geben von Afsaneh Najmabati. Das ist eine Exil-Iranerin. Ja, die hat 2005 ein Buch herausgebracht, Women with Mustaches and Men Without Beards. Also übersetzt ungefähr Frauen mit Schnurrbärten und Männer ohne Vollbärte. Und das ist eine Geschlechtergeschichte des Iran in der Qajar-Dynastie, ungefähr 1795 bis 1925. Und das ist von daher ganz interessant, weil ihr Ansatz ist, dass man eine Geschlechtergeschichte, oder was sie halt herausgefunden hat, dass man eine Geschlechtergeschichte nicht schreiben kann, ohne eine Geschichte des sexuellen Begehrens zu schreiben. Und halt ihr Ansatz ist halt auch aufzuzeigen, also sie zeichnet so einen ähnlichen Prozess auf, wie ich in meinem Buch, nämlich die Heteronormalisierung, in dem Fall des Iran, wie in der Qajar-Dynastie. Und zeigt halt auch, wie noch im 19. Jahrhundert der Iran von einer Multiplizität von Geschlechterpositionen geprägt war, also nicht nur männlich oder weiblich, sondern dass es sozusagen verschiedene Zwischenrollen oder Zwischenstufen gab und dass die im Rahmen der Moderne sozusagen verschwunden sind und ersetzt wurden durch ein heteronormatives, binäres Modell. Das ist ein sehr spannendes Buch. Jetzt nur mal als Ausblick, um das Ganze, wenn jemand sich noch mal stärker für den genderspezifischen Aspekt an dem Thema interessiert. So, als zweites vielleicht noch, zweite Vorbemerkung. Ich werde nicht oder kaum von Migrantinnen sprechen, und zwar, weil mein Thema sozusagen die islamische Welt selbst ist und ich nicht glaube, dass Migrantinnen ein Spiegel ihrer vermeintlichen Herkunftskultur sind, wie das in eben kulturalistischen Diskursen oft konstruiert wird, dass man so tut, als ob wir Migrantinnen nicht ein Spiegel dieser Gesellschaft sind, in der sie leben, sondern ein Spiegel ihrer vermeintlichen Herkunftskultur, in der sie gar nicht aufgewachsen sind. So, das halte ich also für Quatsch. Und deswegen glaube ich, dass von meinem Thema nicht so ohne weiteres Rückschlüsse auf die Lebenswelt von Migrantinnen getroffen werden können. Ja, noch als letzte Vorbemerkung. Soweit ich von historischen Zusammenhängen rede, werde ich nicht oder möglichst den Begriff homosexuell oder Homosexuelle vermeiden. Und zwar deshalb, weil man sehr schön eigentlich zeigen kann, und ich versuche, das ist eine der zentralen Thesen meines Buches, dass Homosexuelle sozusagen eine spezialisierte soziale Rolle sind, die im Europa des 18. Jahrhunderts entstanden sind Und eben die These meines Buches lautet, dass eben die Entstehung dieser spezialisierten sozialen Rolle des Homosexuellen etwas mit einer komplementären Heteronormalisierung der Mehrheitsgesellschaft oder der Lebenswelt in der Mehrheitsgesellschaft zu tun hat. Und zugleich, dass diese homosexuelle Rolle ein Werkzeug dieser Heteronormalisierung war, indem halt sozusagen gleichgeschlechtliche Liebe an die Übernahme einer abweichenden, anormalen Position gebunden wurde. Okay, das zu den Vorbemerkungen. Der Vortrag selber wird also so schätzungsweise 35 Minuten dauern, so dass eigentlich genügend dann Platz oder Raum für eine Diskussion bleibt. Ich habe ihn in 7 Abschnitte aufgegliedert und ich werde diese Abschnittsnummern auch vorlesen, weil ich glaube, dass das dann auch der Strukturierung sozusagen dienen kann, dass man, auch wenn man jetzt mal vielleicht sich einen Gedanken verloren hat, dass man dann wieder einsteigen kann. Also diese Abschnitte helfen dann vielleicht dabei, dem Ganzen zu folgen. Jo, dann fange ich mal an. Also ich werde das Ganze vorlesen, weil ich mir da das nicht traue, so viel in einem mündlichen, freien Vortrag wiederzugeben. Der Vortrag heißt Homophobe Moslems, toleranter Westen? 1. Im Jahr 2005 legte die baden-württembergische Landesregierung den sogenannten Muslimtest auf. Einen Gesprächsleitfaden für die Einbürgerung, der sich gezielt an Einwanderer aus islamischen Ländern richtete. Ein Teil dieses Fragebogens zielte darauf ab, zu überprüfen, ob der Bewerber willens sei, homosexuellen Lebensweisen die nötige Toleranz entgegenzubringen. Darin schwang die doppelte Unterstellung mit, dass erstens die Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Liebe ein fester Bestandteil der deutschen Leitkultur wäre, und zweitens, dass muslimische Einwanderer diese Leitkultur potenziell bedrohten. Um das Groteske dieser Situation auszumalen, kann man gar nicht oft genug darauf hinweisen, dass es ausgerechnet die Autorin dieses Papiers war, die CDU nämlich, die nach dem Zweiten Weltkrieg dafür sorgte, dass der von den Nazis verschärfte homosexuellen Paragraph 175 unverändert erhalten blieb. Allein bis 1969 wurden aufgrund dieses Paragraphen etwa 100.000 Verfahren wegen sogenannter Unzucht zwischen Männern eröffnet und es war nicht vor 1994, dass der Bundestag sich entschließen konnte, auf dieses antihomosexuelle Verfolgungsinstrument gänzlich zu verzichten. Doch hat sich die Situation heute nicht längst ins Gegenteil verkehrt? Ein Film, der nur 2 Jahre vor der Ankündigung des Muslim-Fragebogens herauskam, lässt daran ernste Zweifel aufkommen. Ich kenne keinen, allein unter Heteros. Eine Dokumentation von Jochen Hicks, die das Außenseiter-Dasein von Schwulen auf dem baden-württembergischen Land einzufangen versucht, deren erbärmliches Schicksal natürlich nicht von Muslimen, sondern von den Wählerinnen und Mitgliedern der CDU bestimmt wird. Sie sind es, die den Schwulen und Lesben das Leben zur Hölle machen, aber wer ist der Sündenbock, der von der Regierung dafür abgestraft wird? Muslimische Einwanderer in Deutschland. 2. Sündenbock waren Muslime in der europäischen Geschichte schon immer, wenn es um Sex zwischen Männern ging, nur dass die Vorzeichen bis vor kurzem noch ganz andere waren. Seit der Ära der Kreuzzüge wurden Moslems, damals noch als Sarazenen, mit den Attributen von Ausschweifung und widernatürlicher Sexualität belegt. In Wilhelm Adams 1317 erschienenem Werk De modo Saracenos extirpanti, zu Deutsch, wie man die Sarazenen ausrottet, wirft der Autor Christen vor, sich am Verkauf jugendlicher Glaubensgenossen an die Muslimen zu beteiligen und sie mit teurem Essen und delikaten Getränken zu versorgen, um sie, Zitat, pinker, rosiger und zarter zu machen. Zitat, und wenn die lüsternen, verbrecherischen und ruchlosen Männer, die Sarazenen nämlich, die die menschliche Natur pervertieren, jenes sehen, entbrennen sie auf der Stelle in wollüstigem Verlangen für sie und hassten wie irrsinnige Hunde diese Knaben, die sich in der Schlinge des Teufels befinden, für sich zu kaufen, sodass sie mit ihnen ihre Unzucht treiben können. Zitat Ende. Nicht zuletzt aufgrund dieser Hetze wurde während der Zeit der christlichen Kreuzzüge zwischen 1250 und 1300 in fast ganz Europa die Todesstrafe für Analverkehr zwischen Männern eingeführt. In England, einem der wenigen Nachzügler, richtete das Good Parliament im Jahr 1376 eine Petition an den König, mit der Aufforderung, fremde Handwerker und Händler, besonders Juden und Sarazenen, des Landes zu verweisen, weil sie, Zitat, das schreckliche Laster, das nicht beim Namen genannt werden darf, auf die Insel eingeschleppt hätten und dieses jetzt drohe, das Reich zu zerstören. Während der gesamten Neuzeit war der sexuelle Verkehr zwischen Männern in England auch als die türkische Sünde bekannt. In der Ära des Imperialismus kam es zu einer Aktualisierung dieser Klischees in den europäischen Kolonialmächten, die mit Muslimen erneut in Kontakt traten, diesmal freilich unter der Maßgabe, ihnen westliche Zivilisation und Lebensart beibringen zu wollen. So empört sich Charles Honini, ein ehemaliger Ingenieur der französischen Kriegsmarine, in seinem Reisebericht aus dem Jahr 1798 über das von Napoleon im selben Jahr eingenommene Ägypten. Zitat: Die Liebe wider die Natur bildet das Vergnügen, oder sagen wir besser, die Infamie der Ägypter. Nicht für Frauen sind ihre amorösen Lieder komponiert, nicht ihnen spenden sie zärtliche Liebkosungen, es sind andere Objekte, von denen sie sich entflammen lassen. Diese Entsittlichung, die ihnen zur Schande von zivilisierten Nationen überhaupt nicht fremd ist, findet sich in Ägypten allgemein verbreitet. Die Reichen sind davon ebenso infiziert wie die Armen. Zitat Ende. Entschuldigung. Im Schlussessay seiner zehnbändigen Übersetzung von Tausend und einer Nacht, die nur für Privatsubskribenten zugänglich war, äußert sich der britische Orientalist und Afrika-Forscher Richard F. Burton im Jahr 1886 schließlich auf nicht weniger als 50 Seiten über jenes Sujet, das, Zitat, für die englischen Leser, selbst die am wenigsten brüten, ganz und gar abstoßend ist. Doch die Erörterung sei unerlässlich, um, Zitat, ein großes und wachsendes Übel, tödlich für die Geburtenrate, die Hauptstütze des nationalen Wohlstands zu bekämpfen. Zur Erklärung der empörenden Verbreitung gleichgeschlechtlicher Liebe in der nichtwestlichen Welt entwickelt Burton eine Art klimatologischer Rassentheorie, in deren Zentrum der schillernde Begriff der sotatischen Zone steht. Dabei handelt es sich um einen fiktiven geografischen Gürtel, der sich vom Mittelmeerraum über Kleinasien, Mesopotamien, Persien, Afghanistan und den muslimischen Teil Indiens bis nach China, Japan und schließlich Mittelamerika ziehe. Das Klima in dieser Zone sorge für eine, Zitat, Vermischung der maskulinen und femininen Temperamente, sodass der Mann sowohl aktiv als auch passiv sei und die Frau zur Tripartin werde. Also Tripartie ist das Aneinanderreiben der weiblichen Genitalien. Das, Zitat, was unsere Nachbarn Le Vice contre Nature nennen, das Laster wider die Natur also, sei dort populär und endemisch und werde schlimmstenfalls für ein bloßes Peccadillo, das heißt eine lästliche Sünde, gehalten, während, Zitat, die Rassen nördlich und südlich der hier definierten Grenzen es nur vereinzelt unter dem Schimpf ihrer Mitbürger praktizieren. Zitat Ende. Als Orientalist ist sich Burton freilich sicher, dass der Koran diese pathologische Liebe verbietet. Doch, Zitat, weder Christentum noch Al-Islam konnten eine Veränderung zum Besseren bewirken. In seinem mehr als 40-jährigen Kontakt mit der islamischen Welt stellt Burton freilich auch gewisse Verhaltensänderungen fest, die er auf den bessernden sittlichen Einfluss von Leuten wie ihm selbst zurückführt. So schreibt er weiter, Zitat, im gegenwärtigen Zeitalter hat der ausgedehnte Verkehr mit Europäern nicht eine Reformation, aber eine gewisse Zurückhaltung in den oberen Schichten erzeugt. Sie sind so lasterhaft wie eh und je, aber sie sind nicht darauf bedacht, ihre Laster den Augen spottender Fremder vorzuführen. Zitat Ende. 3. Tatsächlich waren sich die osmanischen und persischen Eliten bis zum 19. Jahrhundert gar nicht im Klaren, für wie verabscheuungswürdig man im christlichen Europa die unter Muslimen so verbreitete Liebe zwischen Männern hielt. Deutlich wird diese Ignoranz, wenn man das Werk des 1810 verstorbenen türkischen Dichters Enderunlu Fasıl studiert. In seinem prächtig illustrierten Manuskript Hubername widmet sich Fasel der Frage, Zitat, in welcher Nation die schönsten jungen Männer leben, wobei er vorgibt, mit seinem Wissen nur die drängende Neugier eines geliebten Freundes zu befriedigen. Also ich kann noch mal kurz zeigen, also auch dieses Bild, das sich auf dem Cover meines Buches befindet, das ist aus diesem Manuskript, das ich jetzt gleich zitieren werde. Und so schreibt er beispielsweise über die Griechen, Zitat, sowohl die Männer als auch die Frauen sind von bezaubernder Schönheit. Ihre Körper sind überraschend gut gebaut. Oh Allah, was für ein Augenschmaus, was für ein bedeutungsvoller Blick. Dieser Elfenbeinhals und dieses rabenschwarze Haar machen es unmöglich zu widerstehen. Es gibt keinen Flaumhaar, selbst auf dem Gesicht des ältesten Jugendlichen. Sie laufen wie Kurtisanen und sie können bei ihrer Arbeit in den Schenken von Galata die besten Männer verführen. Du verlierst den Verstand, wenn seine Locken auf seine Wangen fallen und wenn er nachgibt, stirbst du vor Laszivität. Zitat Ende. Kurz und nüchtern fällt dagegen Fasels Urteil über die Holländer aus, deren geradezu sprichwörtliche calvinistische Strenge offenbar auch ihm zu Ohren gelangt war. Zitat. Mit ihrer frostigen Haut sind sie weit davon entfernt, attraktiv zu sein und sehen aus wie cremefarbene Russen. Sie verbringen ihre meiste Zeit in der Kirche, anstatt mit Liebhabern. Zitat Ende. Fasel konnte freilich nicht ahnen, dass sich in Nordwesteuropa längst eine von der Gesellschaft abgespaltene und vom Staat verfolgte schwule Subkultur herausgebildet hatte, deren Mitglieder, just als er diese unbeschwerten Zeilen schrieb, zu Hunderten am Pranger ausgestellt, lebenslänglich in ein finsteres Loch gesperrt, am Galgen gehängt, mit einem Halseisen erdrosselt oder in einem Fass ertränkt wurden. Dies völlig missachtend gibt Fasel hahnenstolz vor, die sexuellen Vorzüge und Nachteile englischer Männer aus eigener Erfahrung bilanzieren zu können. Zitat. Britische Rosen, sie sind ruhige, aber sehr begehrte Schönheiten, die deinen Verstand durcheinander bringen. Sie leben auf einer stillen Insel. Diese jungen Männer, die durch Natur bartlos sind, haben mittlere Größe und sind so weiß wie die weißesten Seerosen in einem Bach. Die meisten dieser fischgleichen Männer sind Matrosen und haben einen guten sexuellen Apparat. Trotzdem kann ich nicht sagen, dass sie große Befriedigung gewähren. Zitat Ende. Erst in den Jahren nach Fasels Tod, als Napoleons Armeen in Ägypten einmarschierten, wurden sich die Osmanen und Perser allmählich bewusst, wie sehr sie für ihre, mit den Augen des Westens, widernatürlichen Neigungen von den Europäern verachtet wurden. Ein herausragendes Beispiel dafür ist Sheikh Rifa'a al-Tahtawi, der 1826 von Ali Pascha, dem Vizekönig von Ägypten, auf eine 5-jährige Studienmission nach Paris gesandt wird. In seinem Reisetagebuch von 1834 stellt er zunächst fest, dass es, Zitat, im Französischen als unschicklich gilt, als Mann zu sagen, ich liebte einen Knaben. Das würde als widerlich und anzüglich empfunden. Wenn daher jemand eines unserer Bücher übersetzt, so ändert er die Worte und sagt bei der Übersetzung des Satzes etwa, ich liebte ein Mädchen oder ein Wesen, um darum herumzukommen. Zitat Ende. Erstaunlicherweise begrüßt al-Tahtawi dieses Denken, das er als moralisch überlegen empfindet, und versuchte seinen Landsmännern schmackhaft zu machen, indem er es ihnen am naturwissenschaftlichen Phänomen des Magnetismus erläutert. Zitat. Es ist ein schöner Zug ihrer Sprache und Dichtkunst, schreibt er über die Pariser, dass sie die gleichgeschlechtliche Erotik ablehnen. Denn sie sehen so etwas als sittliche Zersetzung an. Mit Recht übrigens. Denn es ist doch so, dass ein Geschlecht für das andere eine gewisse Eigenschaft hat, die es anziehend macht, etwa vergleichbar mit der Eigenart des Magneten in der Anziehungskraft auf Eisen oder der Eigenart des Bernsteins, wenn er nach Reiben die Dinge anzieht. Ist nun das Geschlecht ein und dasselbe, so entfällt diese Eigenart und es tritt ein widernatürlicher Zustand ein. Zitat Ende. Wie widersprüchlich die Position al-Tahtawis freilich noch war, zeigt sich, als er auf den Rassismus der Franzosen zu sprechen kommt. Dort nämlich, wo er die Frage gleichgeschlechtlicher Liebe nicht bewusst reflektiert, greift er ganz selbstverständlich auf das Liebesgedicht an einen dunkelhäutigen Jungen zurück, um zu demonstrieren, wie fremd ihm der Rassendünkel der Franzosen doch ist. Zitat. Die Pariser denken nicht einmal, dass die Schwarzen überhaupt irgendwelche Schönheit besitzen könnten, gilt doch vielmehr die schwarze Hautfarbe bei ihnen als ein Merkmal der Hässlichkeit. Und nach ihrer Ansicht ist gar unschicklich, was ein Dichter von einem schwarzen Knaben sagte. Dein Antlitz ist, als hätte mein Finger es geschrieben, als Wort, das meine Hoffnungen diktierten. Des vollen Mondes Schönheit ist sein Sinn, nur hat die Nacht erst ihr Pigment darauf gestäubt. Zitat Ende. Im Grunde ist damit ein Problem angesprochen, das sich den arabischen Eliten bis heute stellt. Die klassische arabische Dichtung ist so mit dem Topos gleichgeschlechtlicher Liebe durchsetzt, dass diejenigen, die eine nationalistische Renaissance auf der Basis ihres literarischen Erbes zu errichten versuchen, nicht darum herumkommen, über eben dieses Erbe, das sie für sich reklamieren, ein Unwerturteil auszusprechen, welches sie eigentlich der westlichen Moderne vorbehalten wollten, nämlich dekadent, verkommen und homosexuell zu sein. In Übernahme von Karl Brokelmanns einschlägigen Verdikten, die von arabischen Philologen fleißig rezipiert wurden, heißt es so bereits 1925 in einem ägyptischen Schulbuch für die höhere Erziehung, dass die Liebesdichtung an junge Männer, Zitat, ein Verbrechen gegen die Literatur und eine Schande für die Geschichte der arabischen Poesie sei. 4. Mal kurz, ist dann das Wasser noch in der Flasche? Ein bisschen. Ja, genau. Moment, mach gleich weiter. Das Verhältnis des traditionellen Islam zum Inhalt dieser Dichtung lässt sich vielleicht symptomatisch an einem Literaturbeispiel aus dem 11. Jahrhundert illustrieren. Der Liebesgeschichte zwischen dem 17-jährigen Al-Mutamid, dem späteren Emir von Sevilla und dem 9 Jahre älteren Dichter Ibn Ammar. Die Geschichte begann, als Al-Mutamid nach einem festlichen Tag des Weintrinkens und der poetischen Rezitation zu seinem Freund sagte: Heute Abend wirst du mit mir auf demselben Kissen schlafen. Später schreibt Ibn Ammar über diesen Abend an den Vater von Al-Mutamid, Zitat: Während der Nacht der Vereinigung wehte mir in seinen Liebkosungen das Parfum der Dämmerung entgegen. Meine Tränen strömten über die schönen Gärten seiner Wangen, um seine Myrten und Lilien zu bewässern. Zitat Ende. Es ist dies ein Gedicht voller Bitterkeit und Wehklage, denn Ibn Ammar lebt zu dieser Zeit bereits in seinem Exil in Saragossa, hatte der Vater Al-Mutamids es doch für nötig befunden, nach der Heirat seines Sohnes die Freundschaft der beiden Männer zu zertrennen und den Dichter aus Sevilla zu verbannen. Doch als Al-Mutamid 10 Jahre später selbst zum Emir aufsteigt, sorgt er umgehend für die Rückkehr seines Freundes an den Hof und bedeckt ihn mit den höchsten Ämtern. Die Freundschaft zerbricht allerdings nach weiteren 12 Jahren an der politischen Rivalität der beiden Männer und Ibn Ammar dichtet über seinen einstigen Geliebten, der ihn später in einem Wutanfall erschlagen sollte, Zitat: Erinnerst du dich der Tage unserer frühen Jugend, als du der Mondsichel am Himmel glichst? Ich pflegte deinen Körper zu umarmen, der frisch war, und ebenso saugte ich von deinen Lippen reines Wasser, mich damit begnügend, dich zu lieben, kurz vor Haram, als du schwurest, dass das, was ich tat, halal war. Zitat Ende. Haram und Halal sind die arabischen Bezeichnungen für die vom Islam entweder als verboten oder als erlaubt eingestuften Handlungen. Man kann daran sehr schön die Rolle der Religion ablesen. Wenn jemand heute sagt, der Islam verbiete Homosexualität, dann ist das eine relativ unsinnige Aussage, weil sich die Verbote der Scharia allein auf spezifische Akte richten, wie zum Beispiel den Analverkehr zwischen Männern. Damit ist aber nie und nimmer gesagt, dass der klassische Islam über gleichgeschlechtliche Liebe den Stab gebrochen hätte. Ein sehr bezeichnendes Beispiel dafür ist auch die Argumentation von Ibn Chasm, gestorben 1064 nach unserer Zeitrechnung, einer der bekanntesten Geistesgrößen des andalusischen Islam. In seinem Werk »Das Halsband der Taube«, einer Abhandlung über die Liebe, finden sich sowohl Erzählungen und Gedichte, welche die Romanzen zwischen Männern und Frauen, wie auch solche, die die leidenschaftliche Liebe zwischen zwei männlichen Personen behandeln. Auf der abstrakten Ebene ist bei ihm, wie bei allen vormodernen arabischen Autoren, freilich stets von dem Liebenden und dem Geliebten die Rede. Das heißt, beides wird in die maskuline Form gesetzt, so als handle es sich bei zwischenmännlicher Liebe um das unmarkierte Grundmodell, das man im Kopf hat, wenn man an kein bestimmtes, kein konkretes Liebespaar denkt. Die Begründung, warum die Religion keine Form der Liebe als solche verurteilt, schickt Ibn Chasm seinem Werk sogleich voraus. Zitat: Die Frömmigkeit verdammt die Liebe nicht und das Gesetz verbietet sie nicht, stehen doch die Herzen in Gottes, des Mächtigen und Erhabenen Hand. Später führt er dies genauer aus, wenn er schreibt, Zitat: Es genügt, wenn sich der Muslim dessen enthält, was Gott, der Mächtige und Erhabene, zwar verboten hat, was er aber an und für sich nach seinem Willen tun kann und dann am jüngsten Tag verantworten muss. Das Gefallen am Schönen und die Herrschaft der Liebe aber ist etwas Natürliches, das weder befohlen noch verboten ist. Zitat Ende. Deswegen verwundert es auch nicht, dass, wenn selbst die religiösen Rechtsgelehrten sich am Genre der sogenannten männlichen Liebespoesie Ghazal al-Mutakar ohne Zögern beteiligten, wie etwa Imam al-Shafi'i, Gründer der unter arabischen Muslimen bedeutendsten Rechtsschule des Islam, der Schafiiten. So heißt es in einem seiner Gedichte, Zitat: Haltet jene Gazelle, und da muss man jetzt kurz hinzufügen, dass Gazelle ein Wort ist, das am arabischen Maskulin ist und eine Metapher darstellt für schöne junge Männer. Haltet jene Gazelle verantwortlich für den Verlust sein meines Lebens, denn er erschoss mich mit den Pfeilen seiner Augen und mit Absicht. Aber tötet ihn nicht, denn ich bin sein Sklave. Und gemäß meiner Schule wird ein freier Mann nicht hingerichtet wegen eines Sklaven. Zitat Ende. Entschuldigung. Man sieht hier endlich den Unterschied zwischen dem Islam in seiner traditionalistischen Gestalt, der natürlich einen restriktiven Zugang zugleich, aber auch gegengeschlechtlichen Formen der Sexualität hatte, und dem modernen, in einem europäischen Kontext entstandenen System der Homophobie, das überhaupt nicht darauf angewiesen ist, bestimmte Handlungen zu verbieten, sondern seine Machtwirkungen allein dadurch entfaltet, dass es auf der Grundlage von Begehrensdifferenzen Menschen in normale und anormale Subjekte einteilt. Dagegen dachten islamische Juristen selbst in ihren repressivsten Momenten nie daran, Menschen als krank oder abnorm zu klassifizieren, weil sie eine Person des gleichen Geschlechts begehrten. Im Gegenteil, ein erzkonservativer Jurist wie der Hanbalid Ibn al-Jawzi, also die Hanbaliden sind die strengste und kleinste Rechtsschule des sunnitischen Islam, und zum Beispiel herrschen die heute sozusagen in Saudi-Arabien oder geben da das maßgebliche Recht vor. Also nochmal, im Gegenteil, ein erzkonservativer Jurist wie der Hanbalid Ibn al-Jawzi konnte geradezu in Rage geraten, wenn jemand abstritt, von jungen Männern in Versuchung geführt zu werden. Zitat: Derjenige, der behauptet, dass er keine Begierde empfindet, wenn er schöne Burschen betrachtet, ist ein Lügner. Und wenn wir ihm glauben könnten, wäre er ein Tier, nicht ein menschliches Wesen. Zitat Ende. 5. Wie schaut nun die Scharia-Strafen für Analverkehr zwischen Männern, arabisch Liwat, aus? Aufgrund der Komplexität des Gegenstands kann das hier nur stichpunktartig angedeutet werden, zumal es in der islamischen Geschichte 7 verschiedene Rechtsschulen gab, die in diesem Punkt alle voneinander abwichen. Die wichtigste dieser Rechtsschulen waren die Hanafiten, zum einen, weil ihr bis heute etwa die Hälfte der sunnitischen Muslime anhängen, zum anderen, weil sie die offizielle Rechtsschule des Osmanischen Reiches war. Die Hanafiten sahen im Gegensatz zu den meisten anderen Schulen im Liwat, also Analverkehr zwischen Männern, keine Variante des Ehebruchs, weshalb sie lediglich eine Ermessensstrafe dafür festlegten, die nach dem osmanischen Kanun, also dem Gesetz, in einer Geldstrafe oder einer Auspeitschung mit bis zu 39 Hieben bestand. In besonderen Fällen, das heißt zur Sicherung der öffentlichen Ordnung, konnte der Staat bei Wiederholungstätern auch eine sogenannte Siyasa-Strafe verhängen. Dies geschah beispielsweise 1713 in der nordanatolischen Stadt Çankırı mit einer Gruppe von 5 Männern, die von einem Jungen angezeigt wurden, weil sie ihn zusammengeschlagen und vergewaltigt hatten. Nach einem Geständnis wurden alle 5 zum Tode verurteilt. Ansonsten waren Strafen für ungesetzlichen Geschlechtsverkehr ungewöhnlich selten. Obwohl auf Ehebruch zwischen einem Mann und einer Frau die Steinigung stand, ist bislang nur ein Fall in der Geschichte des Osmanischen Reiches bekannt, in dem eine Person für außerehelichen Beischlaf tatsächlich gesteinigt wurde. Es war das Jahr 1680, als die verurteilte Frau im Hippodrom von Istanbul unter Anwesenheit von Sultan Mehmed IV. Hingerichtet wurde. Das Ereignis galt immerhin als so bemerkenswert, dass es sogar Eingang in die offiziellen Chroniken fand. Der Umstand, dass diese Strafen so außerordentlich rar waren, liegt im Prozessrecht der Scharia begründet. Die Scharia lässt für den Nachweis von sogenannten Hadd-Vergehen, also Gesetzesübertretungen, für die Gott selbst die Strafe festgelegt hat, keine Indizienbeweise zu. In allen Rechtsschulen gilt normalerweise, dass eine Verurteilung nur dann erfolgen kann, wenn 4 männliche und unbescholtene Zeugen die Tat mit ihren eigenen Augen gesehen haben. Alternativ kann sich der Täter auch selbst belasten, wozu er die Tat 4-mal vor dem Richter gestehen muss. Im Fall von Liwat und Ehebruch werden Anzeige und Geständnis zudem auch normativ missbilligt und die Zeugen laufen Gefahr, wegen Verleumdung zu 80 Peitschenhieben verurteilt zu werden, dann nämlich, wenn sie weniger als 4 sind oder sich in wichtigen Details widersprechen. Dass die prozessrechtlichen Voraussetzungen für eine Verurteilung wegen Liwat oder Ehebruch praktisch nicht zu erfüllen waren, sorgte bei den Juristen nicht für Beunruhigung. Im Gegenteil, sie selbst hoben diesen Umstand immer wieder lobend hervor, wie zum Beispiel der medinesische Gelehrte Ali al-Qari al-Harawi, der gestorben 1605. Zitat: Es ist eine Bedingung, dass die für eine Verurteilung von Ehebruch erforderlichen Zeugen 4 sind. Und dies ist so, weil Gott, der Erhabene, es liebte, dass die Sünden seiner Untertanen verhüllt bleiben. Und dies wird realisiert, indem man 4 Zeugen fordert, da es sehr selten ist, dass 4 Menschen diese Sünde beobachten. Zitat Ende. 6. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde dieses Scharia-Recht in fast allen islamischen Ländern mit Ausnahme Saudi-Arabiens wegen seiner Ineffizienz bei der Strafverfolgung abgeschafft und entweder durch englisches oder französisches Recht ersetzt. Ob das eine oder das andere, war allerdings ein Unterschied ums Ganze. Französisches Recht, wie es in Ägypten und der Türkei eingeführt wurde, in der Türkei eigentlich in der Form des italienischen Strafgesetzbuches, das aber am französischen Recht sozusagen das als französische Recht als Vorbild hatte, also oder beziehungsweise dem romanischen Rechtskreis angehörte. Also nochmal, romanisches Recht, wie es in Ägypten und der Türkei eingeführt wurde, bedeutete nämlich seit Napoleon völlige Straffreiheit für einverständlichen Geschlechtsverkehr, während das englische Recht, wie es zum Beispiel in Pakistan implementiert wurde, Freiheitsstrafen von bis zu 10 Jahren für Sex zwischen Männern vorsah. Das Scheitern des panarabischen Nationalismus und der Aufstieg des Islamismus führte seit den 1970er Jahren jedoch zur Wiedereinführung der Scharia in einer ganzen Reihe von Staaten. Zuerst Libyen, dann Pakistan, Iran, Sudan, Afghanistan und schließlich seit 2000 Nordnigeria. Am verheerendsten haben sich diese Fundamentalisierungsprozesse jedoch ausgerechnet im durch den Schah zwangssäkularisierten Iran ausgewirkt, wo Homosexualität von Khomeini schon bald mit dem verhassten Westen gleichgesetzt wurde. Laut Boroman Foundation, die eine Datenbank darüber eingerichtet hat, erschossen die Revolutionsgerichte in knapp 5 Jahren zwischen März 1979 und Januar 1984 nicht weniger als 98 Männer aufgrund des Vorwurfs, homosexuell zu sein. Nach dem Übergang zu einer regulären Scharia-Justiz wurden in den nächsten 20 Jahren mindestens weitere 8 Männer wegen Liwat hingerichtet. Seit dem Aufstieg des Radikal-Islamisten Mahmoud Ahmadinejad zum Präsidenten des Iran mehren sich die Berichte über solche Exekutionen wieder. Aufgrund der Desinformationspolitik der iranischen Regierung ist es allerdings oft schwierig zu klären, warum jemand getötet wurde, da nicht selten verschiedene Kapitaldelikte wie Liwat, Ehebruch, Drogenhandel, Banditentum oder Spionage scheinbar wahllos aneinandergereiht werden. Fakt ist, dass iranische Qadis die hohen Prozesshürden der Scharia in der Praxis dadurch umgehen können, dass sie kriminaltechnische Untersuchungen im Rektalbereich anordnen, um Todesurteile auf der Basis von Spermafunden zu fällen. Die besondere schiitische Auslegung der Scharia, die das Wissen des Richters als eine mögliche Beweisquelle zulässt, bietet dafür sogar eine Art rechtsstaatlicher Grundlage an. So zitiert Amir, ein 22-jähriger Flüchtling aus dem Iran, einen Scharia-Richter mit den Worten, Zitat, »Wenn wir dich zu einem Arzt schicken, der sich dafür verbürgt, dass dein Rektum in irgendeiner Weise penetriert wurde, wirst du zum Tode verurteilt.« Zitat Ende. Wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass sich das Mullah-Regime in seinem Verfolgungseifer bereits von einem modernen Konzept von Homosexualität leiten lässt. Beispielhaft steht dafür der persische Neologismus Hamjins-Basi, welcher gleichgeschlechtliches Verhalten bedeutet. Der Unterschied zu einem Begriff wie Liwat ist klar. Er meint nicht mehr eine spezifische sexuelle Handlung, sondern kann alles umfassen, was mit zwischen weiblicher oder männlicher Intimität in Verbindung steht, sei es Küssen, Umarmen oder sich in irgendeiner Weise romantisch zu verhalten. Eine begriffliche Konstruktion wie Hamjins-Basi funktioniert so als Operator, um Homosexualität in einem absolut umfassenden Sinne zu politisieren und aus der Gesellschaft auszugrenzen. Denn das ist ja das wirkliche Problem des Regimes. Gleichgeschlechtliches Verhalten ist nach wie vor ein fester Bestandteil des iranischen Alltags, wie der linke Exil-Iraner Ali Makhchoubi ausführlich darzulegen weiß. Zitat: Im Volksmund der Iraner ist es nichts Außergewöhnliches, wenn zwei Männer sich lieben oder ineinander verliebt sind. Das ruft keinen Argwohn oder Verdacht hervor, wird eher mit Verständnis zur Kenntnis genommen. Es wäre eine reizvolle Aufgabe, alle Begriffe aus dem Wortschatz sowohl der gehobenen als auch der Umgangssprache des Landes zusammenzufassen, die eine mann-männliche Beziehung in verschiedenen Liebes- und Verliebtheitszustände unter den Männern beschreiben. Zitat Ende. Interessant ist in diesem Zusammenhang, wie die beiden 2005 in Mashhad gehängten Jugendlichen Ayaz Marhouni und Mahmoud Asghari, deren Fall erstmals größere internationale Beachtung fand, sich gegenüber dem Gericht verteidigten. Zum einen behaupteten sie, dass sie nicht wussten, dass das, was sie taten, mit dem Tode geahndet würde. Insofern zwischen 1984 und 2004 nur sehr wenige solcher Urteile vollstreckt wurden, kann man das glauben oder auch nicht. Wahrscheinlich war es eine strategische Äußerung, weil nach der Scharia das Wissen um die Strafe Voraussetzung ist, auch tatsächlich bestraft werden zu können. Zum anderen aber sagten sie, dass alle Jungs in ihrer Nachbarschaft Sex miteinander hätten. Und das ist, wenn man Makhchoubi glauben da will, nun alles andere als unwahrscheinlich. Zitat: In meiner kinderreichen Nachbarschaft und in der Schule, 12 Jahre lang nur mit männlichen Schülern, gab es meines Wissens niemanden, der ohne homosexuelle Erfahrungen gewesen wäre. Im Grunde genommen war es in der Schule oder der Nachbarschaft kein Geheimnis, wer wann mit wem Sex hatte. Ausgiebig erzählte man untereinander von den eigenen Erlebnissen. Wollte man mit einem Jungen Sex haben, den man persönlich nicht kannte oder den man sich nicht anzusprechen traute, gab es dann immer welche, die eine Zusammenkunft arrangieren konnten, mit Geschick verkuppelten und sogar die beiden Glücklichen in den Ruinen der alten Burg mitten in der Stadt vor möglichen Störungen schützten. Zitat Ende. Wenn die Mullahs die Gesellschaft also wirklich von Hamjins-Basi säubern wollen, dann steht ihnen noch eine gewaltige Aufgabe bevor. Und zwar eine solche, die sie wider Willen zu Akteuren einer nachholenden Modernisierung macht. Denn das, was bei uns bereits existiert und übrigens eine nicht weniger brutale Durchsetzungsgeschichte ihr eigen nennt, muss im Iran überhaupt erst noch hergestellt werden. Eine völlig heteronormalisierte Gesellschaft, in der die jetzt als besondernde Eigenschaft konstruierte Homosexualität nur noch in den subkulturellen Gehegen der Großstadt gelebt werden kann. Siebtens, und das ist jetzt auch der letzte Abschnitt. Und damit gelangen wir zurück zum Ausgangspunkt dieses Textes. Aufgeklärter Westen versus mittelalterlicher Islam? Nein, ganz bestimmt nicht, denn es war gerade die Zeit der Aufklärung, das 17. und 18. Jahrhundert also, der sich in Nordwesteuropa bekleidet von Massenverfolgungen ähnlich denen im Iran, die Grundstrukturen einer heteronormativen Welt herausbildeten, wie sie für den Westen auch heute noch charakteristisch ist. Um das an ein paar wenigen Zahlen zu veranschaulichen. In Berlin haben 6 von 10 befragten lesbisch-schwulen Jugendlichen schon einmal gedacht, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Hauptgrund Einsamkeit. 18% haben bereits einen oder mehrere Selbstmordversuche hinter sich. Das sind 4 bis 5 Mal so viele wie im Durchschnitt ihrer Altersgruppe. In einer amerikanischen Schulklimastudie unter homo- und bisexuellen Schülerinnen berichten fast 2/3 von verbaler und 38% von physischer Belästigung aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Der Anteil männlicher Teenager, die in Umfragen angeben, gleichgeschlechtliche sexuelle Erfahrungen gemacht zu haben, ist, so eine Längsschnittstudie Hamburger Sexualforscher, allein in den Jahren 1970 bis 1990 von 18 auf 2% gefallen. Das sind massive Verschiebungen, die nicht gerade darauf hindeuten, dass es heute einfacher geworden wäre, sich als Jugendlicher in eine Person des gleichen Geschlechts zu verlieben. Von daher wäre durchaus etwas mehr Selbstreflexion gefragt. Homophobie ist nicht das Relikt einer vormodernen, längst überwundenen Welt, die mit den bösen Moslems wieder nach Deutschland dringt. Wir leben mittendrin, in einer Gesellschaft, die ihre heteronormative Gewalt nicht einmal mehr im Strafrecht manifestieren muss, um auf höchst wirksame Weise eine Sortierung zu bewerkstelligen, von der die Mullahs im Iran eigentlich nur träumen können. Okay, das war's dann auch.